Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul, hier treffen wir uns wieder, um spazieren zu gehen.
Ja.
Und diesmal ist das ein Spaziergang, wie soll ich sagen, durch eine andere Dimension?
Ja, kann man so sagen. Hallo Susanne. Wir haben ein sehr, sehr tolles, spannendes Thema, so wirklich einen absoluten Highlight-Klassiker heute. Und zwar geht's heute um die Frage nach Zeitreisen. Und das schließt sich ein bisschen nahtlos an. Wir hatten ja am Ende der letzten Staffel, in der Staffel 9, das war jetzt im Januar, die Episode Ach du liebe Zeit. Da ging es um die Zeit an sich. Und da haben wir ja uns überlegt, Mensch, wir müssten tatsächlich mal eine Sonderfolge über Zeitreisen und ihre Möglichkeiten machen. Und tada, hier sind wir.
Genau. Ja, und da kann man sich ja dann fragen, Zeitreisen sind in der Science-Fiction und in Filmen und in Büchern und auch schon ziemlich lange ein Klassiker.
Absolut. Wir könnten jetzt die ganze Sendezeit quasi damit verbringen, uns unsere Lieblingsepisoden aus wahlweise Star Trek oder auch Doctor Who oder was weiß
oder
ich.
Oder die klassische Zeitmaschine von H.G. Wells.
Ja, oder mit dem DeLorean zurück in die Zukunft und die Zeitmaschine von H.G. Wells. Das ist ja schon ein rein zeitlich auch schon ein Klassiker. Also das ist ein Thema, das hat wirklich Wissenschaftler, Philosophen, Autoren zu allen Zeiten, Leute, die Filme machen, inspiriert, rauf und runter, vorwärts und rückwärts, nur nicht rückwärts in der Zeit unbedingt. Und immer wieder spielen die mit den Themen, A, ist es möglich und zweitens, wenn ja, was würde es bewirken? Und die greifen natürlich auch immer wieder so Ideen auf, die dann die Physik beisteuert. Ne?
Genau.
Ich würde sagen, wir tasten uns mal an das Thema ran, indem wir ja erstmal unterscheiden zwischen einer Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen und dann vielleicht sogar noch spannender in die Vergangenheit. Und aufgreifend, was wir gesagt haben, so in der letzten Episode über die Zeit, ist, dass die Zeit ja eigentlich eine Richtung hat, einen Zeitpfeil, dass sie genau gleichmäßig fließt. Und da haben wir Ursache und Wirkung. Das müssen wir nochmal, glaube ich, in Erinnerung rufen.
Ja, das stimmt. Wir leben in einem Universum, was gar nicht so ganz selbstverständlich ist, wo die Zeit offenbar eine Richtung hat. Wir können zwischen Vergangenheit, Gegenwart, was immer das ist, und Zukunft unterscheiden, kommt uns zumindest so vor. Das ist aber tatsächlich schon echt eine Frage, weil die meisten Gesetze der Physik kann man auch umkehren in der Zeit. Trotzdem gibt es diese Richtung, die was damit zu tun hat, dass im ganz großen Universum die in Anführungszeichen Unordnung, Entropie zunimmt, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik gilt.
Ja, um das mal ganz praktisch zu erläutern. Also Eltern, die in ein Kinderzimmer gucken, werden die Zunahme der Entropie sehr hautnah erkennen können. Ja, also, ja klar, die Energie wandelt sich in Wärme um. Also wenn du ein Stück Holz verbrennst, hast du nachher Asche und Wärme. Das heißt, die Entropie hat zugenommen.
Ja, also die Zufälligkeit, die Unordnung, das kann man auch noch physikalisch richtiger beschreiben. Die Möglichkeit, verschiedene Zustände anzunehmen, nimmt zu. Wir gehen einfach mal davon aus, dass ich zwischen Vergangenheit und Zukunft unterscheiden kann bei den Zeitreisen, die ich machen will.
Weil es eine Richtung gibt, genau.
Weil es eine Richtung gibt. Philosophisch und so ist das auch noch eine Frage. Ist das überhaupt real? Ist Zeit insgesamt überhaupt real? Aber das lassen wir mal weg. Das haben wir ein bisschen in unserer Folge im Januar diskutiert.
Genau.
Zeitreisen in die Zukunft. Da behaupte ich jetzt mal ganz frech, die sind einfach.
Ja. Die sind einfach so. Pass auf, das ist ja im Grunde ja von dem Zeitpfeil geht es ja in die gleiche Richtung. Das heißt, wir würden ja erstmal den Zeitpfeil nicht verletzen, sondern wir würden einfach nur die Reise beschleunigen, wie auch immer, da kommen wir zu.
Genau.
Und wir würden einfach die quasi aus dem Pfeil einen Fast-Forward-Pfeil machen.
Genau.
Und auf der Fernbedienung, ja.
Und das kann man mit Mitteln, die Albert Einstein uns an die Hand gegeben hat, relativ einfach erreichen.
Und relativ einfach im Zusammenhang mit Einstein. Besonders schön, einfach. Ja.
Und eigentlich machen wir es auch schon die ganze Zeit. Und das ist dann aber sogar eine Art von Zeitreise in die Vergangenheit.
What?
Ohne zu reisen.
Das musst du mir erklären.
Ja, das ist aber ganz einfach, weil die Lichtgeschwindigkeit, ja, das ist das Fundament von vielem, was wir jetzt sagen, eine Konstante und nicht unendlich ist. Ja. Das ist echt schnell. Mhm. Aber wenn, also 300.000 Kilometer in einer Sekunde, das heißt, nehmen wir mal ganz nah den Mond, 1,3 Lichtsekunden ist er von uns entfernt.
Ja. Und so alt ist er, wenn wir ihn sehen.
Genau. Wir gucken zum Mond und das ist gar nicht der Mond, wie er jetzt ist, sondern das ist der Mond, wie er vor 1,3 Sekunden war. Wir sehen den Mond so, wie er in der Vergangenheit war. Naja, 1,3 Sekunden.
Ja, und die Sonne, wie sie vor 8 Minuten war.
Genau, Sonne 8 Minuten und dann geht das weiter.
Jupiter eine halbe Stunde und dann nicht zu reden von den Sternen.
Genau, da ist ja, der nächste genau. Stern gut 4 Jahre in der Vergangenheit, wenn wir ihn sehen. Und Milchstraße, die entferntesten Sterne, die es in der Milchstraße gibt, zehntausende Lichtjahre, 100.000 Lichtjahre ist die Größe der Milchstraße. Also, und das wissen ganz viele Leute auch. Denn ich werde ziemlich oft gefragt, und du wahrscheinlich auch, also die Sterne, die wir jetzt am Himmel sehen, die gibt's doch vielleicht gar nicht mehr.
Ja, sind die noch da, genau.
Das heißt, das wissen viele Leute, dass wir die so sehen, bestimmt auch ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir, wenn wir ins Universum gucken und mit großen Teleskopen immer weiter ins Universum gucken, dass wir da in die Vergangenheit gucken. In gewisser genau. Weise würde das ja vielleicht schon als Zeitreise qualifizieren.
Ja, okay, in gewisser Weise. Übrigens, wir müssen natürlich auch sagen, was wir dann jeweils antworten. Also ich sage, bei Sternen, ja, die sind aller Wahrscheinlichkeit nach noch da. Vielleicht die allergrößten genau. könnten eine Supernova geworden sein. Das hat uns noch nicht erreicht, die Information. Aber die Sterne werden mehr oder minder genau so da sein bei Galaxien. Die werden auch ähnlich aussehen, zumindest die näheren. Ja. Vielleicht sind ein paar Sterne neu entstanden und ein paar explodiert. Aber im Wesentlichen ist das Bild das, was wir sehen, so wie es wahrscheinlich vor Ort auch ist, mehr oder minder.
Genau, denn 100.000 Jahre sind für einen Stern wie die Sonne, ein Stern in der Milchstraße, nix. Aber wenn wir mit den großen Teleskopen fast bis zum Urknall, bis zum Beginn ja. des Universums zurückschauen, da ist es natürlich dann so, dass wir per, in Anführungszeichen, Zeitreise, die Entwicklung des Universums vor uns sehen. Wir können in Zeiten...
Ja, so haben wir in unserer ersten Staffel, jetzt in unserer ersten Episode jetzt der aktuellen
genau,
Staffel 9,
Sterne.
Haben wir über die ersten Sterne gesprochen. Ja. Und, das,
und die
das
sehen
wirklich,
wir wirklich, können wir ja, beobachten. Ja. Obwohl das weit über 13 Milliarden Jahre her ist.
Aber jetzt haben wir uns ein bisschen weg entfernt. Quasi
ja, das ist die einfachste Art der Zeitreise, die vielleicht ja auch gar keine ist.
Ja, aber es aber ging
können
um die,
wir selber
du sagtest
reisen?
Ja, genau, du sagtest ja, die Reisen in die Zukunft wären vergleichsweise auch einfach.
Genau, nur leider können wir es den zu Hause gebliebenen nicht erzählen. Das liegt aber eigentlich an derselben Sache, nämlich, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Und dann kommt die spezielle Relativitätstheorie ins Spiel, die Phänomene behandelt, die Objekte betreffen, die sich mit einer Geschwindigkeit bewegen, die nah an der Lichtgeschwindigkeit ist. Mhm. Und ja. wenn ich das jetzt könnte und könnte starten mit einem fast lichtschnellen Raumschiff, ist im Moment nicht möglich, aber mhm. ist ja nicht gegen die Naturgesetze.
Nö, also und die Höchstgeschwindigkeit ist, soweit wir wissen, auch nirgendwo verletzt, ist tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja. so das Maximum. Und jetzt müssten wir möglichst nah an die Lichtgeschwindigkeit ran mit einem wie immer gearteten Fahrzeug.
Und stellen wir uns mal vor, das können wir.
Ja.
Und wir reisen mit 99, noch ein paar 9 Prozent der Lichtgeschwindigkeit und wollen mal nach Alpha Centauri zum nächsten Stern. weil der kleine Begleiter von dem hellen Alpha Centauri, Paar Proxima Centauri, erdähnliche Planeten hat, also in der Größe erdähnlich. Und die wollen wir uns mal angucken,
ja.
Ob da vielleicht, was lebt. Mhm. Also, wir machen uns auf den Weg und reisen mit fast Lichtgeschwindigkeit. Ganz Lichtgeschwindigkeit geht für Materie nicht, aber wir können da irgendwie hinbeschleunigen, bis wir fast Lichtgeschwindigkeit erreicht haben. Wie wir das machen, ist egal. Wir stellen uns nur vor, wir haben das erreicht, ziemlich schnell, reisen dann mit fast Lichtgeschwindigkeit.
Und bremsen auch irgendwann wieder ab und überleben das.
Ja, das mit dem Abbremsen ist dann die höhere Kunst. Erstmal wollen wir da ankommen.
Ja.
Und gucken dann auf unsere Uhr und sagen, ja, also ich altere ganz normal, eine Minute ist immer noch eine Minute, alle paar Stunden werde ich müde und lege mich schlafen, alles ganz normal, der Zeitablauf.
Also schneller als, wenn der Stern 4 Lichtjahre Entfernung ist und nichts ist schneller als das Licht und wir sind fast zu schnell, aber ein bisschen langsamer, mussten beschleunigen und abbremsen, dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr als 4 Jahre auf jeden Fall brauchen, 4 Jahre nach unserer eigenen Uhr.
Eben nicht. Der in der Bodenstation, der uns zuguckt, der sagt, ja, also bevor das Signal ankommt, ich bin da jetzt, sind 4 Jahre vergangen.
Okay.
Ich sage, oh, das ist ja interessant, war ja nur 2 Wochen, da ist er ja schon, der Stern.
Ah was, okay.
Obwohl die Zeit doch ganz normal vergangen ist für mich. Aber wenn ich die Strecke messe, dann sage ich, das waren auch nicht 4 Lichtjahre. Das waren 2 Lichtwochen. Das war viel weniger. Mhm. Je näher ich an die Lichtgeschwindigkeit rankomme, umso kürzer wird für mich die Strecke. Und damit es jetzt nicht völlig inkonsistent wird, sagt unser Mensch in der Kontrollstation am Boden, also das waren 4 Lichtjahre, habe ich ja gesehen.
Ja.
Aber du bist nicht so schnell gealtert. Du hast mir jeden Tag auf deiner Uhr einen Funkspruch geschickt. Alles prima, das Essen schmeckt aber nicht so gut. Ich habe den aber nicht jeden Tag gekriegt, dann Funkspruch, sondern nur alle 3 Monate.
Ja.
Also die Zeit ist bei dir viel langsamer vergangen.
Mhm.
Und der da fliegt, sagt, du spinnst ja wohl. Die Zeit ist ganz normal vergangen, aber die Strecke ist kürzer geworden.
Ja, beide haben recht.
Beide haben recht. Das eine ist die Kehrseite des anderen.
Ja.
Aber das, wo beide übereinstimmen, ist, dass der Mensch nicht 4 Jahre gealtert ist, sondern nur ein paar Wochen. Das heißt, er kann, wenn er jetzt weiterfliegt und vielleicht noch ein bisschen schneller wird, im Extremfall im Universum jeden Punkt in seiner Lebenszeit erreichen.
Das ist ja
Zeitreise in die Zukunft.
Das ist natürlich die Geschichte. Ich habe mal gehört, so ein Lichtteilchen, so ein Photon, was irgendwie keine Masse hat und mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Deswegen heißt es ja so, dass für das quasi im Außenverhältnis überhaupt keine Zeit vergeht, dass das quasi im Grunde
das ist überall im Universum gleichzeitig.
Es könnte überall im Universum gleichzeitig sein und mit nichts das durchqueren. Es gibt sogar eine abgefahrene physikalische Theorie, dass unser ganzes Universum nur ein einziges Teilchen ist, was überall gleichzeitig ist.
Ja, da bewegen wir uns dann genau im Reich der physikalischen Spekulation.
Das sind so Bücher, die man mal geschenkt kriegt.
Aber das sind spannende Gedanken und stimmt. Also bei Lichtgeschwindigkeit, das, was Materielles nie erreichen kann, nie ganz, kommt die Zeit praktisch zum Stillstand oder die Länge, jede Länge im Raum wird null. Das ist schon echt faszinierend.
Das heißt, wenn ich jetzt zurückkäme von einer wirklich langen Reise, dann bin ich tatsächlich, das ist ja das, das wird oft gern so dargestellt mit 2 Einsteins. Der eine, also so quasi 2 Steins. Wenn Einstein einen Zwillingsbruder hat und schickt den weg, der kommt dann wieder, für den ist kaum Zeit vergangen, aber sein Zwillingsbruder ist deutlich älter oder vielleicht sogar schon tot, je nachdem, wie lang die Reise war.
Richtig, das geht. Das ist das Zwillingsparadoxon, sagt man sogar dazu.
Genau.
Einmal muss man vielleicht vorausschicken, der reist, auch wenn er nicht zurückkommt, kann das, was er da so erlebt, also gibt es Leben auf den Planeten von Alpha Centauri, das kann er zwar nach ein paar Wochen feststellen, aber die, die ihn losgeschickt haben, weil sie es auch wissen wollen, die erfahren es leider doch erst nach 4 Jahren, weil er ja mit Lichtgeschwindigkeit nur das Signal, die Nachricht, das Bild zurückschicken kann.
Genau, kann ein Foto machen und es zurückschicken, das braucht dann die 4 Jahre.
Aber da ist die Lichtgeschwindigkeit nicht zu schlagen. Information lässt sich nicht mit Überlichtgeschwindigkeit übermitteln. Ja. Aber wenn der jetzt zurückkommt, also er kehrt wirklich um, dann hat er die Information immer noch nicht schneller transportiert. Denn wenn er zurückkommt, dann ist er zwar echt jünger als zum Beispiel seine Zwillingsschwester, die theoretische Physikerin, die das alles von zu Hause beobachtet hat. Ja. Die ist dann älter geworden. Aber, und das ist auch wirklich so. Was ist daran paradox? Daran ist eigentlich paradox, dass ich die Beobachterrolle in der speziellen Relativitätstheorie eigentlich umkehren kann. Aber wenn der wiederkommt, dann ist es eindeutig, wer der Jüngere ist. Mhm. Das liegt daran, dass er beschleunigt werden muss und abbremsen muss.
Ja.
Und das setzt manche Regeln in der speziellen Relativitätstheorie dann außer Kraft.
Gut.
Also das ist eindeutig.
Also
er ist jünger.
Reisen in die Zukunft.
Aber er hat trotzdem das Ding mit der Information nicht geschlagen. Denn seine Schwester ist ja nun, wenn er wirklich sofort fast mit Lichtgeschwindigkeit reist, umkehrt, sofort wiederkommt, 8 Jahre älter geworden. Das heißt, die Information kriegt sie auch nicht eher. Nee. Auch wenn er wiederkommt.
Ja. Gut. Aber
das sind die Reisen in die Zukunft.
Aber für ein Individuum, wenn ich jetzt sage, ich fliege in die Zukunft mit naher Lichtgeschwindigkeit, für mich vergeht wenig Zeit und ich mache wirklich eine große Strecke, kehre irgendwann um, dann kann ich mir quasi aussuchen, zu welchem Referenzzeitpunkt Erdzeit ich zurückkomme. Ob dann 10 Jahre vergangen sind, 100 oder sogar 1 Million Jahre. Ich könnte also wirklich auf die Weise 1 Million Jahre in die Zukunft reisen. Und für mich wäre nicht nennenswert Zeit vergangen, einfach weil ich so nah an der Lichtgeschwindigkeit war.
Genau. Und das kann ich, wenn ich das richtig super steuern kann, kann ich mir das natürlich aussuchen. Ich kann aber nicht, wenn ich 1 Million Jahre in die Zukunft reise und sehe, das ist da jetzt nicht so doll gelaufen auf der Erde, ich kann es leider nicht beeinflussen.
Ja, das und ich kann es nicht rückgängig machen, womit wir wirklich jetzt bei dem fast noch spannenderen Fall sind.
Ja, ich würde vielleicht an der Stelle nochmal einen unserer Hörer zu Wort kommen lassen.
Ja, genau.
Der nämlich die gleiche Nummer umdreht. Der Laurenz aus Bremen.
Ja.
Stellt eine super Frage oder macht eigentlich eine super Bemerkung. Er schreibt, wenn man sich beliebig weit ins All teleportieren könnte und ein perfektes, uneingeschränktes Fernglas besäße, dann könnte man ja zumindest theoretisch visuelle Zeitreisen in die Vergangenheit unternehmen. Jetzt sind wir schon bei der Vergangenheit.
Ja.
Das ist ein bisschen jetzt das Bindeglied.
Wir sprachen ja auch eben darüber, dass wir die Welt sehen, wie sie früher war. Also die Sterne, wie sie mal waren, wenn wir ins Weltall gucken mit dem Teleskop. Das kann man natürlich auch mit der Erde machen. Für irgendwen.
Und der Laurenz dreht das jetzt um.
Ja, genau.
Wenn man unsere Erde betrachten würde. Und er fragt, ab welcher Distanz würden die Informationen unserer Erde im Hintergrundrauschen verschwinden?
Ah.
Oder könnte man mit dem theoretisch perfekten Fernglas quasi bis zur Entstehung der Erde zurückblicken, wenn man entsprechend weit weg wäre?
Ja,
das
gut.
Ist eine super Frage.
Du erstmal ganz, ganz herzlichen Dank und fühlt euch alle mal inspiriert, auch uns Fragen zu stellen. Wo immer wir es reinpacken können, beantworten wir das total gerne. Also, es ist ja so, dass es sicher irgendwo einen Punkt gibt. Die Erde ist so vor 4,7 Milliarden Jahren entstanden. Und wenn wir jetzt 4,7 Lichtjahre entfernt wären, jetzt. Also,
genau.
Bam. So, dann würden wir da gerade, würde diese Information, dass die Erde sich bildet, da gerade erst ankommen und wir könnten vielleicht sogar sehen, wie hieß der Tega oder einschlägt
genau,
und der Mond
der Körper,
sich bildet.
Der Dämon.
Wir könnten viele Fragen beantworten, wenn wir zugucken könnten und wenn wir uns an die Stelle teleportieren könnten, wo das gerade passiert. Dann wäre das ja genauso, wie wir sagen können, ja, diese Galaxie, da sehen wir, wie sie vor x Milliarden Jahren war. Das ist ja nichts anderes. Also das
genau,
ist,
das ist dieselbe Idee umgedreht.
Dieselbe Idee umgedreht, das geht, nur die Frage ist eben.
Nur die Frage ist, wie teleportieren wir uns?
Also ja, da von der Kleinigkeit mal abgesehen, wie teleportieren würde ja die wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Physikgesetze. Ja.
Das physikalische Problem ist das Teleportieren. Das weiß der Lorenz bestimmt ganz sicher auch. Ja. Er sagt ja, wir stellen uns das mal vor.
Gedankenexperiment. Ja,
dann ist die Frage, wenn ich die Erde würde sehen wollen.
Ja, genau. Wie groß muss das Teleskop sein? Gibt es überhaupt so ein Teleskop? Ja.
Nee, das perfekte Fernglas müsste ziemlich groß sein. Wir sind 4,5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Sehen Sie dann natürlich, wie sie vor 4,5 Milliarden Jahren war. Universum expandiert, ist dadurch noch ein bisschen komplizierter, aber nehmen wir das mal so an. Wie groß müsste das Teleskop sein? Ich habe das mal ausgerechnet.
Wow.
Mit einem sehr unscharfen Bild von der Erde, das ich haben will. Ich habe gesagt, mir reichen 1000 Kilometer Auflösung.
Ja, genau.
Also ich habe so ein unscharfes Bild von der Erde, ein paar Pixel. Aber wenn Theia einschlägt und der Mond entsteht, das reicht.
Das könnte man sehen. Okay, cool.
Dabei kommt bei einem absolut perfekten Teleskop raus, dass das 170 astronomische Einheiten groß sein müsste.
Vom Durchmesser.
Also 170 mal Durchmesser. 170 mal Entfernung Erde-Sonne. Also ein Mehrfaches der Entfernung zum Pluto.
Was man natürlich vielleicht per Interferometer auch lösen könnte.
Was man per Interferometer wahrscheinlich lösen müsste, aber müsste schon ein ziemlich großes, ein bisschen unrealistisch großes Teleskop sein.
Ja.
Aber damit hätte man so eine Auflösung von über die Erde weg, ein paar Pixeln und könnte im Prinzip gucken. Aber die Frage war ja auch noch nach dem Hintergrund.
Genau.
Und das stimmt natürlich. Denn die Erde, die ja nur Sonnenlicht reflektiert und ist dann auch noch in einer protoplanetaren Scheibe mit viel Staub und Gas und in der Ebene der Milchstraße auch mit viel Staub und Gas. Also ich glaube, außerhalb der Milchstraße, und das sind nur 100.000 Lichtjahre, hätte man da keine Chance. Da würde man wirklich einfach am Hintergrund scheitern oder an dem, was dazwischen ist. Und könnte die Erde einfach gar nicht sehen, weil zu viel davor und im Weg ist. Und das ist auch das Problem.
Also es müsste eine geradezu magische Technologie sein, mit der ging es vielleicht theoretisch, weil das Ereignis ja das Ereignis ist und die Kunde von dem Ereignis geht durch den Raum, aber das Signal an sich ist unfassbar schwach und versendet sich, kann man sagen, ein bisschen.
Genau.
Ja.
Aber dadurch sind wir jetzt ja tatsächlich schon bei einer Möglichkeit, auch wenn wir da teleportieren müssten und nicht wissen, dass das geht, für Zeitreisen in die Vergangenheit.
Genau. Ja, man kann es ja auch.
Und da wird es schwierig.
Man könnte es ja auch sagen, wir könnten tatsächlich vielleicht sagen, wir reisen gar nicht, wir reisen nur 2000 Lichtjahre weg und gucken dann auf die Zeit der Römer mit dem großen Teleskop.
Genau. Und da wäre das Teleskop dann nicht mehr ganz so groß. Und 2000 Lichtjahre würde man sicherlich einen Ort finden, wo so wenig dazwischen ist, dass das geht.
Also wir könnten auch jetzt wieder mit fast Lichtgeschwindigkeit an so einen Ort hinfliegen und uns das angucken, aber wir könnten der Gegenwart nicht erzählen, was wir entdeckt haben, weil das wiederum mindestens 2000 Jahre zurück brauchen würde, wie wir eben gesehen haben.
Naja, wenn wir mit fast Lichtgeschwindigkeit reisen und dann zurückgucken, sehen wir ja nicht die Erde in der Vergangenheit.
Richtig, denn das sind ja 2000 Jahre vergangen. Ha!
Da sind 2000 Jahre vergangen. Also dann sehen wir die Erde so wie sie halt heute ist.
Ja.
Aber das heißt, da brauchen wir schon, da müssen wir schon teleportieren.
Da müssen wir teleportieren, ja, verstehe.
Aber geht eine Reise in die Vergangenheit ohne Teleportation?
Genau, und was hätte das für Konsequenzen? Also wie gerne würde man vielleicht im eigenen Leben den ein oder anderen Fehler korrigieren, die ein oder andere Chance ergreifen oder diesen oder jenen Menschen vor dem und anderen Dingen warnen. Jeder wünscht sich das wahrscheinlich auch sehr, sehr oft und kennt vielleicht auch Punkte, zu denen man gerne reisen würde. Und natürlich, wenn man sagt, dass im globalen Maßstab, welche schlimmen Ereignisse der Weltgeschichte könnte man vielleicht ändern? Ja, aber was würde das dann mit der Gegenwart machen?
Das ist natürlich genau das Problem.
Das ist das Großvaterparadox, ne? Wenn ich, was würde passieren? Ich reise in die Vergangenheit und würde irgendeinen Vorfahren von mir absichtlich oder versehentlich um seine Existenz bringen, dann wird es mich im Zweifel vielleicht gar nicht geben und niemand würde reisen und das auslösen.
Genau, und das ist wirklich ein ganz klassisches Paradoxon. Also ich komme, wenn ich in die Vergangenheit reise, in erhebliche Probleme mit Ursache und Wirkung, mit der Kausalität. Ja,
da hilft auch kein Fluxkompensator, um es mal kurz zu sagen.
Da hilft gar nichts. Und trotzdem ist die Sache damit noch nicht ganz ausgestanden. Weil es natürlich Physiker gibt, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und einer davon war Stephen Hawking. Der
hat doch Leute zu einer Party eingeladen, Zeitreisen zu einer Party eingeladen. Und genau. Hat aber, um sicherzustellen, dass da wirklich nur Zeitreisende kommen, die Einladung zu seiner Party erst am Tag nach der Party veröffentlicht.
Ja, aber das ist tatsächlich auch ein Gegenargument. Wir sind noch keinem Zeitreisenden begegnet.
Nicht, dass wir wüssten. Vielleicht können sie einfach, vielleicht ist das genau der Punkt. Die können nicht mit uns interagieren. Denn wenn sie es könnten, würden die ganzen Paradoxien auftreten. Das heißt, es ist ja also eine Möglichkeit, das Paradoxon zu lösen. Das Großvaterparadoxon ist ja, du reist in die Vergangenheit, bleibst aber nur Beobachter und kannst dich weder bemerkbar machen noch irgendwie interagieren.
Genau, aber dafür müssten dann Naturgesetze sorgen, denn dass neugierige Zeitreisende das immer einhalten, darf vielleicht auch bezweifelt werden. Die Versuchung wäre groß. Nee,
also das ist prinzipiell nur so möglich. Selbst wenn du es wolltest, kannst du nicht interagieren.
Genau.
Die Natur,
da müssten Naturgesetze
für sorgen. Die Natur schränkt den Zeitreisenden, die Zeitreisenden einfach ein.
Ja. Der Hawking hat dann eine berühmte Vermutung geäußert, das sogenannte auf Englisch Chronology Protection Conjecture, also die Vermutung zum Schutz des Zeitablaufs.
Das kenne ich auch aus Star Trek, die oberste Zeitdirektive.
Das ist eine Vermutung, konnte er also mathematisch nicht beweisen. Aber er hat gesagt, ich bin überzeugt davon, dass es das gibt, dass also auch wenn wir nach heutigem Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie es hinbekommen, und das geht möglicherweise, sogenannte geschlossene zeitartige Weltlinien zu konstruieren. Also Schleifen in der Zeit, wo das möglich ist.
Also sowas
ist.
Wie täglich grüßt das Murmeltier, sowas? Ja.
So ähnlich. Und das lässt die allgemeine Relativitätstheorie unter besonderen Bedingungen, unter Umständen zu.
Da gibt es eine Murmeltierbedingung in der Relativitätstheorie.
Ja, da hat Hawking aber gesagt, selbst wenn in unserem Verständnis der Relativitätstheorie das gehen würde, würde es Naturgesetze geben, die das verhindern. Mhm. Und das ist seine Vermutung, dass der Zeitablauf naturgesetzlich geschützt ist und Zeitreisen in die Vergangenheit nicht möglich sind. Die ist nicht letztendlich bewiesen. Aber und einige der Möglichkeiten, die Relativitätstheorie offen lässt, sind schon ziemlich nah an der Teleportationsidee. Das wäre nämlich ein Wurmloch, wo ein Ausgang mit fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Damit ist ein Ausgang in einer anderen Zeit als der andere und dann bringt man sie wieder zusammen und dann reist man da durch und man hat eine Zeitmaschine.
Denk doch dran, jetzt kommt natürlich hier dieser wunderbare Star Trek 6, glaube ich, da wie sie mit dem klingonischen Schiff im Schwerefeld der Sonne, also es muss immer irgendwas mit Gravitation und viel Gravitation zu tun haben, dann in die Vergangenheit reisen, um die Buckelwale dann in die Gegenwart zu transportieren, die dann ausgestorben sind.
Genau, das ist von daher ist Star Trek ist zwar oft Technobabble, also ich rede über irgendwas, was sich super technologisch, wissenschaftlich anhört, da ist aber nichts hinter, aber in dem Fall, man kann das auch mit Gravitation machen und Wurmloch hat ja auch mit Gravitation viel zu tun. Da gibt es Schlupflöcher in der jetzigen allgemeinen Relativitätstheorie. Laut Hawking werden die, wenn wir Relativitätstheorie und Quantenphysik gemeinsam besser verstehen, alle geschlossen. Das hat aber noch keiner endgültig gezeigt. Deswegen ist die Frage tatsächlich immer noch ein kleines bisschen offen.
Ein kleines bisschen offen, ob es nicht doch geht, in die Vergangenheit zu reisen. Das eine Möglichkeit, dieses Paradox aufzulösen, ist ja, wenn ich in die Vergangenheit reise und keine Kausalität verletze, ist es vielleicht gar nicht meine eigene Vergangenheit, sondern Richtig. Vielleicht ist die Welt ja eine von vielen, so wie ein Teilchen mal rechts und links durch den Spalt quantenmäßig fliegen kann und beides ist gleich wahrscheinlich und gleich real. Vielleicht spaltet sich dann jedes Mal die Welt in zwei Teile. Wir sprachen auch schon mal drüber. Das ist natürlich die Frage, wohin mit all den Welten? Warum kommen die sich nicht ins Gehege? Aber
das ist tatsächlich einer der Auswege, diese viele Weltentheorie der Quantenphysik. Ich reise in die Vergangenheit, ich schaffe dadurch aber ein neues Universum.
Ah ja, und beeinflusse dann eine andere Zukunft.
Eine andere Zukunft, wo ich dann aber keinen Widerspruch habe, denn meine Zukunft gibt's ja immer noch, wo die Kausalität gewahrt bleibt.
Aber aus der bin ich raus.
Da komme ich nicht wieder hin und das ist ein anderes Universum.
Ja, dann kriege ich trotzdem meine zweite Chance. Ich kriege trotzdem meine zweite Chance bei irgendwas oder kann trotzdem irgendwas verbessern, verhindern, tun, machen. Aber es würde zwar diese eine Welt sich selbst überlassen, in der ich vielleicht sogar noch bin. Oder vielleicht bin ich ja aus der dann weg.
Da muss ich noch sein.
Vielleicht habe ich mich dann dupliziert.
Durch die Reise schaffe ich eine neue. Ja. Ob mich das überzeugt, ich melde heftige Zweifel an. Es gibt auch überhaupt keine Hinweise, dass das so ist.
Ja.
Aber man sieht, Spekulationen gibt es viele.
Und das ist auch gut so und das macht auch einen Riesenspaß. Und wo wir gerade schon dabei sind, liebe Susanne, in die Vergangenheit zu blicken, in ferne Welten, deren Licht uns mehr oder weniger jetzt erst nach Äonen erreicht, werden wir jetzt in unserem Blick hinter die Schlagzeilen uns einer besonderen Entdeckungsmaschine widmen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, Susanne, wir haben immer wieder auch schon mal das Vera-Rubin-Teleskop in Chile erwähnt, was ein ganz fantastisches Teleskop auf der Erde ist. Wir reden ja sonst viel über Hubble oder James Webb, aber eben die erdgebundene Forschung, die schreitet ja auch mit 7-Meilen-Stiefeln voran. Und Vera-Rubin ist ein Teleskop, das in einer ungeahnten Tiefe und auch Frequenz, die den ganzen Himmel scannt. Also die machen wirklich, es ist quasi ein Entdeckungsstaubsauger. Und da ist jetzt eine Zahl rausgekommen, die geradezu unglaublich ist. Wenn du innerhalb von einer Nacht 800.000 Veränderungen am Himmel, was kann man darunter verstehen? Ja.
Das ist, und das ist nur ein Test.
Okay.
Das Vera-Rubin-Teleskop in Chile ist eine neue Entdeckungsmaschine, die einen 8,4 Meter großen Spiegel hat, also eins der ganz, ganz großen Teleskope auf der Welt und die größte CCD-Kamera, die je gebaut wurde, mit mehr als drei Gigapixeln, also mehr als 3 Milliarden
Pixel. Das ist also quasi für so einen großen Spiegel mit so einer Brennweite trotzdem recht weitwinkelig. Also die können,
das ist extrem,
die können ein großes Feld aufnehmen mit diesem Riesenschiff.
Hat ein Bildfeld von über 3 Grad, also 6 oder 7 Mal Vollmond.
Das ist für einen 8-Meter-Spiegel ist das ja irre, absolut irre.
Und beobachtet, und jetzt sind wir bei diesen Entdeckungen in dem Modus, der jetzt so langsam anfängt, über 10 Jahre hinweg ist der Plan, alle 3 oder 4 Nächte den gesamten Südhimmel. Also scannt den gesamten Südhimmel ab und ist natürlich mit dem 8-Meter-Spiegel dahinter sehr, sehr empfindlich dabei. Und vergleicht dann, und das ist jetzt das erste Mal getestet worden, die Bilder, die es alle 40 Sekunden als Einzelbild aufnimmt, mit dem Durchschnitt von dem, was es vorher so aufgenommen hat. Und entdeckt dadurch durch Differenzbildung natürlich alles, was sich verändert hat.
Das war, was die Astronomen früher gemacht haben, dieser Blinkkomparator.
Genau. Ne? Da hatte man noch Fotoplatten.
Du nimmst 2 Fotoplatten und hast die in so ein Gerät.
Habe ich mal gemacht im Studio.
Erzähl.
Ja, ja, das war damals aber schon ein historisches Gerät.
Ja, klar.
Wo der alte Argelander, der hatte noch keine Fotoplatten. Aber seine Nachfahren in Bonn so ein Teil eben gebaut haben. Und da steckte man in 2 Halter solche großen historischen Fotoplatten, große Glasplatten.
Die aber mit einem zeitlichen Abstand aufgenommen waren.
Genau. Und man schaltete mechanisch, das klackte dann auch immer ganz laut, ganz schnell vor und zurück. Und ich sah mal die eine und mal die andere. Und dann blitzten veränderliche Objekte natürlich auf, die auf dem einen da waren und auf dem anderen nicht.
Es blinkte. Also entweder hat ein Stern seine Helligkeit verändert, dann blinkt er. Oder es gab einen fernen Asteroiden, Kometen, ein Objekt, das sich vielleicht bewegt hat, das sprang dann hin und her.
Genau. Und,
also kein Fluxkompensator, sondern ein Blinkkomparator.
Ja, und genau die Idee ist das tatsächlich bei Vera Rubin im Grunde auch. Ich bilde eine Differenz von
elektronisch halt
von einem Durchschnittsbild und dem aktuellen Bild. Und das haben die jetzt die erste Nacht gemacht, um es vor allen Dingen auszuprobieren und haben tatsächlich 800.000 Veränderungen gefunden. Und wenn es mal richtig läuft, sollen es, ich glaube, 7 Millionen werden.
Pro Nacht.
Und die werden innerhalb von wenigen Sekunden identifiziert und veröffentlicht.
Wir werden nie wieder die Chance haben, irgendeinen Komet zu entdecken oder einen Asteroiden.
Wenn
oder
er auf der Südhalbkugel ist, im Moment ist das zu befürchten. Ja. Aber man muss es ja dann trotzdem nachbeobachten. Und das ist im Moment tatsächlich eine Diskussion bei den Leuten, die veränderliche Objekte entdecken. Ich habe da kürzlich noch mit einem Freund drüber diskutiert, der Kleinplaneten-Asteroiden macht. Und der sagte, in der Szene wird im Moment heftig diskutiert, ob Vera Rubin das Ende ist oder die große Chance, weil es dann unglaublich viel zum Nachbeobachten gibt.
Ja, klar. Wer soll denn bitte diese Millionen Dinge verfolgen und vor allem auf Relevanz überprüfen? Also ist das wirklich eine wichtige Entdeckung oder nicht? Du verlierst ja da dermaßen den Überblick.
Genau, also das kann natürlich kein Mensch machen. Und da testen die im Moment, ja klar, das muss eine KI sein. Und diese KIs, sie haben, ich glaube, 6 oder 8 verschiedene schon programmiert, die nennen die Broker. Also so wie diese Vermittler, die Händler.
Die Vorsortierer.
Und die sortieren nach bestimmten Algorithmen vor, denn kein Mensch kann ja natürlich sich 800.000 Objekte angucken, von denen die meisten keine Asteroiden sind, wenn einen nur Asteroiden interessieren. Das können auch Bildfehler sein. Ja. Also das wird sicherlich auch vorsortiert. Und im Moment ist gerade am Laufen, also gibt es auch einen Aufruf, dass man diese Broker, diese Vorsortierer testen kann. Die kann man sich dann auch individuell definieren und einstellen, was einen besonders interessiert an Arten von Veränderungen. Ja. Und das wird optimiert, damit man dann nur noch für die richtigen informiert wird, die man dann natürlich innerhalb von ein paar Minuten im Prinzip nachbeobachten könnte, wenn ich zum Beispiel sehe, oder ist was super Interessantes passiert, eine ganz tolle Supernova oder was, dann kann man da andere Teleskope sehr, sehr schnell drauf ausrichten, um sehr schnell noch mehr Daten zu sammeln.
Und man könnte vielleicht endlich auch ganz großflächige Statistiken betreiben. Das würden einem ja jetzt nicht mehr ein Dutzend ferner Supernovae im Jahr in die Fänge gehen, sondern zigtausend oder Millionen.
Richtig, also die Zahl von den Entdeckungen von solchen veränderlichen Objekten, egal ob das jetzt Kleinplaneten, Asteroiden sind oder ferne Supernovae oder veränderliche Kerne in fernen Galaxien, noch viel weiter weg, da erwartet man sich, dass die sich vervielfacht durch diese neue Entdeckungsmaschine.
Also eine wunderbare Schlagzeile, die ein Teil der Sternguckerszene vielleicht frustriert oder vielleicht auch beflügelt. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was da alles noch rauskommt. Und von den Millionen Entdeckungen pro Jahr sind bestimmt einige dabei, die den Weg in diesen Podcast finden werden. Für das Zuhören bedanken wir uns an dieser Stelle wieder sehr herzlich. Empfehlt uns gerne weiter und reckt die Däumchen, wo immer, auf welcher Plattform ihr es hört.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und schaut mal zum Himmel.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.